Willkommen bei Wirtschaft hoch 2, dem Podcast für Wirtschaft und Wissenschaft. Heute mit dem Teil 2 des Interviews mit Jörg Garde, dem Intendanten des Theaters für Niedersachsen. In Teil 1 haben wir schon einiges dazu gelernt, wie sich die Theaterbranche heute darstellt, wie das Theater selber als relevante Kunstform in der Öffentlichkeit bestehen kann. Und da setzen wir heute direkt fort und schauen, wie sich das Theater auch in Zukunft entwickelt und was vielleicht mögliche Strategien sind, neue Kunden, neue Besucher zu erreichen, vielleicht Besucher öfter zu erreichen und auch das Theater im neuen Jahrtausend weiterhin genauso relevant zu halten wie bisher. Wirtschaft hoch 2, Ihr Podcast für Wirtschaft und Wissenschaft, heute mit einem etwas anderen Thema aus dem Bereich Kultur. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Teil 2 des Interviews mit Jörg Garde, dem Intendanten des Theaters für Niedersachsen.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Gut, lassen Sie uns mal bei den Five Forces einen Schritt weiterkommen. Sie haben schon ein bisschen angesprochen, das Thema Wettbewerb ist halt vielleicht nicht so, dass man das auf lokaler Ebene als Wettbewerb empfindet. Aber mich würde interessieren, wenn Sie über die Wettbewerbsstruktur unter den Theatern nachdenken. Entstehen da neue Tendenzen, weil immer mehr Theaterfestivals, lange Nacht der Theater, es gibt ja doch viel mehr so Eventformate, die vielleicht auch Theater versuchen in anderer Art und Weise zu transportieren, zu platzieren. Ist das eine Struktur, wo Sie einen neuen Wettbewerb für ein Theater Ihrer Prägung erkennen würden?
Ich glaube, für uns ist eher die, also was, wo ich Wettbewerb tatsächlich direkt und im Alltag erlebe, ist das Gastspielgeschäft. Ich möchte gerne kurz beschreiben, wie eigentlich da die wirtschaftliche Struktur ist. Es gibt Gastspielorte, die kein eigenes Ensemble, kein eigenes Theater haben. Die haben sogenannte Bespielhäuser und die kaufen sich Gastspiele ein. Auf diesem Gastspielmarkt gibt es eine große Anzahl von Angeboten, sowohl Landesbühnen, wie wir es sind, als auch Privattheater, kommerzielle Tourneeunternehmer und einen großen zunehmenden Bereich von Einzelveranstaltungsanbietern. Und wir haben keine feste Bindung an eines dieser Gastspielhäuser. Jedes dieser Gastspielhäuser, wir sind auch in keinem dieser Häuser Alleinanbieter. Das heißt, jedes Jahr neu entscheiden die darüber, wie viele Produktionen kaufen wir vom Hildesheimer Theater ein? 1, 2, 3 oder noch mehr? Oder ist diesmal gar nichts dabei, was uns interessiert? Und das ist für uns weil wir damit tatsächlich einen Großteil unserer Umsätze, also ungefähr 50-50, die Umsätze, die wir in Hildesheim machen und die Umsätze, die wir in Gastspiel machen, halten sich etwa die Waage. Deswegen ist das für uns von wirtschaftlicher großer Bedeutung, dass wir ein Programm gestalten, das sich am Markt behaupten kann. Und da beobachte ich habe es gerade in den letzten Jahren mal analysiert, wie die Entwicklung der letzten 20 Jahre ist, welche Gastspielorte sind weggefallen, ganz weggefallen, warum buchen die uns nicht mehr, haben die sich an andere Anbieter orientiert oder was ist da passiert? Und die These, die ich vorher hatte, hat sich tatsächlich bestätigt, dass es nicht wirklich am Programm liegt, das wir haben, sondern dass es erstens sehr, sehr viele Gastspielorte gibt, die gar nicht mehr existieren. Also die kommunale Haushaltssituation, die kommunale Finanzkrise 2008 hat da voll durchgeschlagen. Es gibt eine ganze Reihe von Orten, die es nicht mehr gibt. Auch aus baulichen Gründen, großes Thema, Stadtteilen, Erhalt von Stadtteilen. Dann gibt es eine ganze Reihe von Gastspielorten, die ihr Programm so umgestellt haben, dass wir da nicht mehr reinpassen. Also wenn das ein Programm ist, das daraus besteht, dass heute ein Kabarettabend ist und morgen der chinesische Nationalzirkus und übermorgen kommt der Zauber der Travestie, wenn ich da am nächsten Tag komme mit den Ratten von Gerd Hauptmann, dann scheitere ich. Weil das Publikum dafür gibt es nicht mehr. Und da gibt es eine ganze Reihe von Gastspielorten, die ihr Programm so umgestellt haben, dass das klassische Theater, für das wir stehen, also klassisch heißt jetzt nur die Form von Theater, da wird eine darstellende Kunst gemacht, das klassische Theater kann in dem Fall jetzt auch das aktuelle, top aktuelle Stück Gegenwartsdramatik sein, geht da schief. Also auch wenn gestern der Zauber der Travestie da lief, dann muss ich nicht mit einem Stück wie Verbrennungen, wo es um den Libanon-Krieg geht, da auftauchen. Da habe ich verloren.
Aber dann haben die Gastspielorte quasi auf wirtschaftlichen Druck reagiert, weil vielleicht Zauber der Travestie mehr Begeisterung, mehr Zuschauer lockt, als dann wirklich eher schwere, auch vielleicht auch Stücke, die zum Nachdenken anregen.
Das ist eine Mischung. Das ist der wirtschaftliche Druck. Das ist zum Teil aber auch der Druck der persönliche Vorlieben des Programmgestalters. Weil wir haben auch in Niedersachsen tatsächlich eine Besonderheit. Nämlich, dass ein Großteil dieser Gastspielorte die werden ehrenamtlich geleitet. Also das sind ehrenamtliche Kulturvereine, die diese Programme zusammenstellen. Und auch das ist gerade momentan eine große Bedrohung, ein großes Thema, habe ich auch im Ministerium versucht deutlich zu machen, weil man, und da ist das Ministerium zu Recht stolz darauf, Ehrenamt ist was Tolles. Aber Ehrenamt und Nachhaltigkeit geht schwer zusammen. Und wir haben in ganz vielen dieser Kulturvereine, stehen wir vor einem Generationenwechsel, der nicht funktioniert. Die Leiter sind 70 Jahre alt und älter und finden keine Nachfolger. Und da droht richtig was wegzubrechen.
Lassen wir uns bitte mal zum dritten Aspekt kommen bei Porter, weil nämlich vielleicht ist da so eine Diskussion, die auch so ein bisschen da ist, ergänzt. Dritte Kategorie heißt Substitutionsprodukte. Was kann die Wünsche der Kunden? Also jetzt gucke ich mir mal den klassischen Theaterbesucher an, den Sie gerne hätten. Mhm. Was macht denn der alternativ, wenn er nicht zu Ihnen kommt? Weil Sie ja sagen, es gibt schon durchaus ein großes Publikum, das Interesse hätte, das Theater zu besuchen, aber trotzdem kommen die halt zu selten. Was machen die Leute? Gehen die gar nicht mehr weg oder lesen die nur noch oder ziehen die sich ins Private zurück?
Ja, alles davon. Ich kann es ja auch nur vermuten. Also wir versuchen darauf natürlich zu reagieren mit speziellen Veranstaltungsformaten. Sind auch das schon immer ständig dabei, auch natürlich Publikum zu erweitern, neue Publikumsschichten zu erschließen. Dabei spielt eine große Rolle das, was wir im Musical-Bereich machen, weil das Musical als niedrigschwelliges Angebot uns dabei hilft, ein Publikum zu erreichen, das vor allem die 25- bis 45-Jährigen, die sonst so unterrepräsentiert sind im Theater, die kommen gezielt zu Musical-Veranstaltungen und gehen auch unseren Weg, den wir mit Musical beschreiten, also auch zu zeigen, dass dieses Genre viel zu bieten hat, auch an Themen und an Formenvielfalt und nicht sich reduzieren lässt auf König der Löwen und Cats. Und den gehen die mit. Das ist ein wichtiges Instrument auch, um neue Zuschauerschichten zu erreichen.
Was macht die klassische Zuschauerschicht alternativ? Weil wenn Sie sagen, so bis 45 erreicht man die Zuschauer eher schwierig, dann ist ja vermutlich der normale Theaterbesucher eher so Mitte 50 bis Mitte 60 vielleicht. Ja. Aber auch die tun sich ja vermutlich schwer, immer wieder zu kommen. Sie haben zwar die Abonnenten, die dann treu sind, die auch diesen gewissen Druck dann entsprechend so ein bisschen im Hinterkopf verspüren, was ich gut nachvollziehen kann. Aber im freien Verkauf müssen Sie ja auch jetzt gegen andere Kulturangebote, vielleicht auch hier vor Ort, sich behaupten können. Was macht denn dann der klassische 55-jährige Hildesheimer ansonsten, wenn er nicht ins Theater geht? Gehen die noch ins Kino, weil auch Kino ja nicht gerade die Form ist, die durch die Decke schießt?
Nein, ach, diese Altersgruppe ist auch ja im Kino selten zu finden. Ich glaube, da hat sich tatsächlich sehr viel nach Hause orientiert. Also die bleiben zu Hause. Also neulich habe ich wieder mal einen Informationsstand in der Fußgängerzone gemacht. Das machen wir regelmäßig, so eine Art Fragestunde, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und da sagte ein Passant im Vorbeigehen, ein Ehepaar sagte, ah nee, Theater, davon haben wir genug zu Hause. Das war natürlich als Spruch gemeint. Ich habe dann sofort hinterher gerufen, ja, dann müssen Sie erst recht zu uns kommen. Aber das ist schon, Wichtig ist es immer wieder, Erstbegegnungsimpulse zu schaffen. Also deswegen, das ist noch ein Aspekt, den ich gerne noch ausführen würde, was ich beobachte, und das hat sich tatsächlich geändert in den letzten Jahrzehnten, ist, dass der Weg hin zum Theater, also die Erstbegegnung mit Theater, die vor 30 Jahren noch klassisch über die Schule lief oder übers Elternhaus, an die Stelle ist heute sehr stark die aktive Teilhabe getreten. Also ganz viele Menschen, die wir fürs Theater gewinnen, gewinnen wir dadurch, dass sie bei uns mitmachen können, dass sie selber spielen, selber singen. Wir haben Chöre, wir haben ungewöhnlich, gerade für eine Landesbühne, ungewöhnlich viele Spielgruppen für alle möglichen Altersstufen, also nicht nur für die Kleinen, sondern auch für Erwachsene. Wir haben 13 kontinuierlich fest arbeitende Theatergruppen bei uns im Haus, die bei uns regelmäßig spielen. Und das ist als Zugang zum Theater heute eigentlich an die Stelle getreten von dem, was früher mal die klassische Bildung im Elternhaus war.
Aber gibt es nicht mehr die Weihnachtsmärchen, wo dann alle Schüler einmal hingebracht werden?
Das gibt es nach wie vor noch, aber das hat nicht die Nachhaltigkeit. Also es gibt schon eben nicht nur die Weihnachtsmärchen, sondern auch, wir haben ein sehr umfangreiches Kinder- und Jugendtheaterangebot, auch ganzjährig für alle Altersgruppen. Auch das ist wichtig, aber so die richtigen Fans wachsen dann eher aus den unterschiedlichen Formen von Jugendclubs heran, die wir haben. Übrigens auch ein großes Thema, wie erreicht man Bevölkerung mit Migrationshintergrund? Auch das läuft weniger. Also wir haben Stücke im Angebot in der nächsten Spielzeit oder jetzt in der laufenden Spielzeit machen wir ein Stück, das heißt Pera Pallas von Sinan Ünel, kennt kein Mensch dieses Stück, Sinan Ünel ist ein türkischer Autor, der heute in Amerika lebt, und er beschäftigt sich mit der Türkei im 20. Jahrhundert. Es gibt also über mehrere Jahrzehnte gehende Geschichte, die ineinander verwoben verschiedene Zeitebenen abhandelt. Wir machen das Stück, weil ich das Stück sehr gut finde, weil mich das herausfordert, weil ich darauf mich sehr freue. Wir machen es nicht, weil wir hoffen, damit ein türkisches Publikum zu erreichen. Weil die Erfahrung habe ich gemacht, das kann man vergessen. Also da kommen 3 mehr als sonst, aber mehr nicht. Und wenn ich dagegen aber ein Musical wie den kleinen Horrorladen spiele, dann habe ich plötzlich einen extrem hohen Anteil von türkischen oder sonstigen migrantischen Jugendlichen im Saal, die das erste Mal im Theater sind bei uns, einfach weil sie das Stück toll finden. Also weil die finden die Musik gut, die Musik ist fetzig, das Stück ist cool. Ja, da geht man hin. Also darüber erreiche ich solche Bevölkerungskreise, aber eben auch über theaterpädagogische Angebote und Projekte.
Das heißt, damit kann man wieder den Bogen jetzt auch zur Dramaturgieplanung machen, dass wir wirklich sagen, wir nehmen uns folgende Zielsetzung für die nächste Spielzeit vor, ohne Stückennamen zu nennen, und dann zu sagen, für eine Zielgruppe im Alter 18 bis 25 wollen wir versuchen, über diesen Aspekt da die Zuschauer auch so zu motivieren, dass sie uns besuchen.
Richtig, ja.
Wie weit werden ansonsten auch die Besucher gefragt, was sie sich vorstellen können?
Wir haben immer mal wieder, also wir haben jetzt gerade eine größere Zuschauerbefragung gemacht, zusammen mit der Hildesheimer Universität. Wir können sowas nicht alleine machen. Das sprengt unsere Möglichkeiten und Kapazitäten einfach. Auch die oft gewünschte Nichtbesucherbefragung ist so aufwendig, dass wir sie letztlich bis heute nicht durchführen konnten. Aber ich halte wenig davon, zu sagen, hier ist eine Liste mit 10 Titeln, kreuzen Sie doch mal an, welche Sie davon gern sehen würden, und das, was dann am meisten Kreuze bekommen hat, das machen wir dann. Weil das würde dann auch nur so ein reines Mainstream Programm ergeben, weil natürlich die Bekanntheit nicht vorausgesetzt werden kann.
Wie viele Stücke kennt man heute als einigermaßen passionierter Theatergeher? Hat man da noch eine breite Kenntnis von vielen Stücken oder?
Nein, die wird, also die Kenntnis von Stücktiteln wird immer geringer. Also die richtigen Stammzuschauer, die haben dann mal wieder Begegnungen mit Werken, die sie hier bei uns oder auch in einem anderen Theater schon erlebt haben. Aber gerade im klassischen Musiktheater ist das zu beobachten, dass die wirkliche Kenntnis von Werken sich immer mehr reduziert auf ganz wenige Titel. Das gibt aber auch wiederum Möglichkeiten. Das kann man haben. Bevor ich etwas halbwegs Unbekanntes mache, kann ich auch was ganz Unbekanntes machen.
Wie mutig darf man als Theater eigentlich sein? Weil wenn Sie jetzt sagen, bevor ich was halbwegs Unbekanntes mache, wo ich ja so eine Hoffnung vielleicht noch habe, dass das einigermaßen laufen könnte, ab wann ist man dann so mutig zu sagen, dann mache ich mal was wirklich Aufregendes, weil mich das künstlerisch fordert, weil das mein Ensemble fordert, weil das vielleicht einfach auch über die Grenzen hinausbekommt, aber vielleicht auch wirtschaftlich dann weniger gut zu prognostizieren ist?
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das immer wieder macht. So. Und letztlich ist es eine Frage von der Gesamtmischung. Also wir haben eine Benchmark in der Gesamtauslastung im Jahr, die wir erreichen wollen. Und wir haben auch natürlich im Haushalt Einnahmenziele, die wir erreichen wollen. Aber da ist es dann die Frage, dass man das richtige Mischungsverhältnis hinbekommt. Weil ich habe, wenn ich einen Spielplan zusammenstelle, dann kann ich ja mir vorher überlegen, was ist denn tatsächlich die erwartete Auslastung, mit der ich rechne. Und da ist natürlich die erwartete Auslastung bei einem völlig unbekannten Musical, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, eine europäische Erstaufführung, Jasper in Deadland heißt dies, ist anders als bei Hair. Aber ich kann eben mit Hair Jasper in Deadland abfedern. Und so gilt das für alle Genres.
Aber sind Sie als Intendant mal so eine Frage, wirklich so frei entscheiden zu können? Hauptsache die Auslastung stimmt und was ich inhaltlich mache, da muss ich mich nicht wirklich gegenüber Dritten absichern?
Nö. Da bin ich frei. Das ist der große Vorteil und der große Luxus, dass ich jederzeit sagen kann, ihr habt mir einen Vertrag für 5 Jahre gegeben und 5 Jahre darf ich machen, was ich will. Ich habe es mal, oder ich glaube, das habe ich übernommen von irgendjemandem so gesagt, der Intendant ist derjenige, der entscheidet, aus welchem Fenster das Geld herausgeschmissen wird. Sehr schön. Dass es rausgeschmissen wird, ist eh klar.
Ist noch so ein Aspekt, den wir aus der Porterschen Dimension herausnehmen können. Wo kriegt man eigentlich Stücke her? Weil Sie brauchen ja quasi sowohl Autoren, die Ihnen Stücke bereitstellen, so als Lieferanten ihrer Produktion. Sie brauchen aber genauso gut auch Schauspieler. Wo kriegen Sie denn sowohl die Stücke wie auch dann die Schauspieler her? Ist das so ein Markt, aus dem man sich frei bedienen kann? Oder hat man da auch einen Wettbewerb mit anderen Theatern? Oder wird man wirklich sehr wertgeschätzt, wenn man neue Sachen aufführt? Wie muss man sich das vorstellen vom Markt? Wie läuft das eigentlich?
Also es gibt Verlage, an die Autoren ihre Werke geben zur Vermarktung.
Sie sagten vorher so schön, aus Berlin kommen die innovativen Autoren auch jetzt auch alle aus Berlin?
Nein, die kommen von irgendwoher. Die Verlage sitzen, also es gibt eine ganze Reihe von Verlagen, die in Berlin sitzen, aber die sitzen natürlich auch woanders und die deutschen Autoren sind auch über ganz Deutschland verteilt und die sitzen auch auf der Schwäbischen Alb. Und diese Verlage bieten dann diese Werke an. Da ist es, natürlich haben die Verlage ein Interesse daran, Theater zu finden, die ihre Stücke spielen. Wir lesen die Verlagsankündigungen und wenn uns etwas interessiert, dann sagen wir, ja, das bestellen wir uns mal das Stück, das prüfen wir. Und dann geht es aber darum, gerade weil wir eben eine Landesbühne sind, wir brauchen zumindest für Norddeutschland die Tourrechte. Und da kommt wieder das Thema Wettbewerb ins Spiel. Wenn gleichzeitig ein anderes bundesweit agierendes Tourneeunternehmen sich um die Tourrechte bemüht, dann kriegen wir sie nicht. weil das für den Verlag und den Autoren natürlich viel reizvoller ist, wenn es bundesweit vermarktet wird. Oder auch, wir haben uns jahrelang bei einem Stück um die Uraufführungsrechte bemüht und da hatte ein großes Münchner Theater die Uraufführungsrechte optioniert und gebunkert. Sie haben es nie uraufgeführt, das Stück ist bis heute nicht aufgeführt und wir haben die Rechte nicht bekommen. Also auch das gibt es dann. Aber normalerweise läuft dann das über, wir erwerben die Rechte, wir spielen es, wir zahlen an den Verlag eine Tantieme, die pro verkaufter Karte errechnet wird und der Verlag wiederum gibt die Einnahmen dann weiter, zieht für sich was ab. Der Übersetzer muss was kriegen, wenn es ein ausländisches Stück ist, der Autor kriegt was und so weiter. In dem ganzen deutschen Theatersystem sind die Autoren tatsächlich die einzigen, die erfolgsabhängig bezahlt werden. Weil die hängen da dran, wie viele Zuschauer drin sitzen. Alle anderen sind nicht erfolgsabhängig bezahlt.
Aber es ist ja für die Autoren auch irgendwie eine unglückliche Situation.
Ja,
das weil, wenigstens Einfluss drauf nach einem Stück gemacht wird, wie es inszeniert wird, wie es, wie groß das Theater ist, wie viele Karten verkauft werden.
Ja, also es wird auch immer wieder beklagt. Ja.
Kann ich gut nachvollziehen. Ja. Noch ganz kurz zu Ihren Schauspielern. Wie kommt man als Landesbühne oder Stadttheater Hildesheim an ein Ensemble, das dann auch stabil ist? Oder plant man gar nicht auf stabile Ensemble, sondern möchte auch regelmäßig Wechsel drin haben, einfach um neue Gesichter auch in die Inszenierung zu integrieren?
Also ich hänge an dem Ensemble Gedanken und der hat mit Stabilität zu tun. Nämlich das, weil ich auch weiß, auch das hat was mit Publikum zu tun, weil ich weiß, dass die Identifikation eines Publikums mit seinem Theater läuft nahezu ausschließlich über die Schauspieler und also über die Künstler da oben. Ich erlebe das immer wieder auch so auch in den Gastspielorten, wenn dann ein Künstler auftritt, dass da ein kurzes Raunen durchgeht, weil man weiß, ah, den haben wir doch gerade, das und das vor ein paar Wochen haben wir den so gesehen und jetzt sehen wir ihn wieder und so. Und auch bei uns hier in Hildesheim ist es ganz stark, dass die Künstler sind das Gesicht des Hauses und über die läuft die Identifikation. Aber auch künstlerisch finde ich es wichtig, dass sich ein Ensemble miteinander wächst, miteinander entwickelt und Erfahrungen macht. Natürlich ist da immer wieder auch eine Fluktuation drin, auch die ist gut und wichtig, neue Menschen, weil es ist ja, es läuft ja alles über die Menschen. Also das es ist ja anders als in der Malerei oder so, ich habe nur Menschen zur Verfügung. Es ist nicht schwer, Künstler zu finden, die nach Hildesheim kommen. Interessant war das etwas, als wir die erste, wir haben ja nach wie vor die erste Musical Company in Deutschland an einem stehenden Theater, an einem öffentlich getragenen Theater. Und da haben wir Erfahrungen gemacht, weil wir hatten am Anfang das Ensemble in der Musical Company so aufgestellt, dass wir gesagt haben, es gibt die Gruppe und es gibt die Solisten. Gerade beim Musical ist es ja so, die ausgebildeten Musical-Darsteller müssen in drei Bereichen gut sein. Sie müssen tanzen können, singen können und spielen können. Und in der Regel sind sie in zwei von den dreien sehr gut und in dem dritten okay. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben Leute, die können sehr gut tanzen, sie können singen und spielen ist okay. So, das war die Gruppe. Und daneben gab es eben die Solisten, das waren die, die gut singen und spielen konnten. Und dann haben wir gemerkt, das Konzept funktioniert nicht, das lässt sich nicht übertragen, das kommt aus dem Ballett, ja, aber das lässt sich hier nicht übertragen, weil was habe ich einem ausgebildeten Musical-Darsteller, der jetzt sein Diplom in der Tasche hat, denn zu bieten? Eine lausige Gage, die prickelnde Großstadt Hildesheim und kleine Rollen. Da erkennt er sehr schnell, das kann ich auch in Stuttgart und Hamburg haben, für deutlich mehr Geld. Also wenn ich hier in Hildesheim nur einen Teller über die Bühne trage, dann mache ich das lieber woanders. Das heißt, wir mussten die ganze Struktur des Ensembles der Company so zusammenstellen, dass alle von denen solistische Aufgaben bekommen und jeder mindestens einmal im Jahr eine Aufgabe bekommt, wo er sagt, ja, dafür bin ich hergekommen, dafür lohnt sich's, dass ich diese Rolle habe. Und wir haben, gerade um bei dem Musical zu bleiben, auch die Erfahrung gemacht, dass wir Musical-Darsteller aus den großen Long-Run-Produktionen bekommen, die bei Stage Entertainment zwei Jahre lang sechsmal die Woche dasselbe Stück gespielt haben, sehr viel Geld verdient haben und die zu uns kommen und sagen, ja, ich weiß, ich kriege bei euch viel, viel weniger Geld, aber ich möchte Stücke entwickeln. Ich möchte nicht sechsmal die Woche dasselbe spielen. Ich möchte Repertoire spielen, unterschiedlichste Stücke parallel zueinander. Und deswegen haben wir es binnen kurzer Zeit im Bereich Musical geschafft, dass wir als als wir am Ende einer Spielzeit 4 freie Stellen hatten, hatten wir 2000 Bewerbungen.
2000 Bewerbungen auf 4 Stellen?
Ja.
Das ist ja unfassbar.
Ja.
Das ist ja weit weg vom Fachkräftemangel, den man in anderen Branchen hört.
Ja, den Fachkräftemangel, den haben wir auch extrem. Aber nicht im künstlerischen Bereich, sondern im künstlerisch-technischen Bereich. Wir haben seit einem Jahr ausgeschrieben, Leiter Beleuchtungsabteilung. Kommt keiner. Es kommt nicht mal eine Bewerbung. Immer wieder gesucht, Toningenieure. Also wenn jemand zuhört und überlegt, was kann ich beruflich machen, dann würde ich sagen, Toningenieur oder noch abwegiger, aber so gesucht wie nichts anderes, Gewandmeister. Herrengewandmeister. Gibt's nur am Theater. Und ich bin froh, dass wir welche haben, die wir auch halten können. Wenn die sich auf die Straße stellen und sagen, hallo, ich will hier weg aus Hildesheim, dann schreien 50 Theater in ganz Deutschland hier. Weil alle suchen Herrengewandmeister.
Sehr schönen Bogen, den wir bisher gemacht haben. Lassen Sie uns zum Schluss noch vielleicht ganz kurz mal schauen, wo geht denn die Theaterszene eigentlich zukünftig hin? Was sind so denn die Entwicklungen, wo Sie sagen würden, was würde das Theater in den nächsten 10, 15 Jahren prägen? Weil Sie haben angesprochen, Sie haben 40 Jahre Erfahrung, haben jetzt schon wahrscheinlich, wie Sie auch schön gesagt haben, die permanenten Abgesänge auf das Theater schon über viele Jahrzehnte mitbekommen. Komischerweise ist Theater immer noch da und immer noch relevant. Aber vielleicht in den nächsten 10 Jahren wird es dann vielleicht nicht mehr relevant sein?
Ich glaube nicht, also ich glaube, dass wir und hoffe sehr, dass wir auch in 10 Jahren noch Theater haben werden. Sie werden sich immer stärker verändern, immer stärker öffnen. Ich glaube, dass dieser partizipative Anteil, also das aktive Mitmachen am Theater, Mitspielen, stärker und größer werden wird noch in den kommenden Jahren. Es gibt gerade Versuche, es hat sich gerade auch eine Akademie dazu gegründet, die untersuchen will und wirklich forschen will, welche Rolle spielt Digitalisierung als Kunstform. Also inwieweit kann Digitalisierung, die Verwendung von unterschiedlichen digitalen Mitteln bei uns auf der Bühne zum Bestandteil der Kunst werden? Und welche Möglichkeiten bietet das? Da wird viel ausprobiert, viel geforscht. Das wird sicher auch vermutlich noch zunehmen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist für das Theater, dass der Live-Aspekt, deswegen, wir haben ja auch Versuche in Sachen Streaming und so weiter. Ich glaube aber, dass das Live-Erlebnis die das wesentliche Element von Theater bleiben wird. Weil das Wesentliche im Sinne von, was macht das Wesen aus von Theater, das ist nicht das, was auf der Bühne passiert, sondern das ist das, was zwischen Bühne und Zuschauerraum passiert. Das ist eher ein chemischer Vorgang. Also das, wenn man das mal, es gibt Momente im Theater, die mir unvergessen bleiben werden, die haben damit zu tun, was da passiert zwischen Bühne und Zuschauerraum. Ich habe, wenn man das Gefühl hat, da steht ein einsamer Schauspieler auf der Bühne und bestimmt gerade den Herzrhythmus von jedem im Saal. Das sind so die Momente, wo der Zauber sich entfalten kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das erhalten.
Welch ein grandioses Schlusswort. Herr Gadi, ich bin Ihnen außerordentlich dankbar für diese wirklich tollen Einblicke in das Thema Kultur, Theater, im Speziellen auch im Theater für Niedersachsen. Wünsche Ihnen für die Auslastungsquote, die Sie mit Sicherheit die letzten Jahre immer erreicht haben und auch demnächst erreichen werden, alles Gute. Danke Ihnen nochmal sehr herzlich, auch im Namen aller Hörer, für die tollen Insights jetzt zu dem Thema und wünsche Ihnen auch weiterhin für das Gelingen des Theaters für Niedersachsen wirklich alles bedenklich Gute. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
So, vielen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt der zweite Teil unseres Interviews. Insgesamt kommen wir somit auf eine Interviewzeit von fast 50 Minuten. Und ich muss sagen, das Gespräch hat mir selber auch so viel Spaß gemacht, dass ich die Zeit auch beim Interview wirklich fast vergessen habe. Deswegen mussten wir einmal die Folgen auf 2 Episoden aufteilen. Ich hoffe, das war für Sie okay, dass wir entsprechend auch dann so ein bisschen unterschiedliche Inhalte in den Episoden hatten und Sie einfach vielleicht auch freuen konnten auf die zweite Folge. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören bei diesem Interview-Podcast von Wirtschaft hoch 2. Nächste Woche geht es wieder klassisch weiter mit einer Runde zusammen mit meinem Kollegen Hans-Jürgen Wiem. Wenn Sie Wünsche, Anregungen, Fragen zu Wirtschaft hoch 2 haben, kommen Sie bitte jederzeit immer gerne auf uns zu. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Bewertungen, wir freuen uns über Kommentare. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Danke nochmal auf diesem Weg auch Herrn Garde für das schöne Interview, das wir jetzt entsprechend hier integriert haben, und wünsche Ihnen eine weiterhin gute Zeit. Bis zum nächsten Mal beim Podcast Wirtschaft hoch 2.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wiem und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.